Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind weiterhin beim Olympischen Turnier und die Halbfinalpartien sind hinter uns. Heute haben am Freitag die Frauen ihre letzten Halbfinalpartien gespielt und jetzt wissen wir, wer bei den Männern und bei den Frauen im Finale steht. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns wie auch in den letzten Aufnahmen immer wieder mit den Frauen anfangen und uns ja da auch mit den neuesten Einblicken, die wir ja von heute haben, beschäftigen und ja, mit den Spielen beschäftigen. Das erste Spiel des Tages war Frankreich gegen Schweden, ein Spiel, was wir auch schon in der Gruppenphase gesehen haben. Damals ging es unentschieden aus, geht natürlich im Halbfinale natürlich nicht, aber müssen natürlich sagen, die Französinnen haben am Ende dieses Spiel gewinnen können. Verdient ihr deinen Augen, dass sie am Ende dieses Spiel haben gewinnen können?
Ja, ich glaube, sie waren tatsächlich diesen kleinen Tick besser, eben für dieses 29-27 am Ende. Also man sieht, es ist wieder ähnlich eng gewesen wie schon in der Gruppenphase. Die Schwedinnen haben, finde ich, in den entscheidenden Momenten, wo sie dann auch nochmal hätten ausgleichen können oder nochmal auf ein Tor rankommen können, entscheidende Fehler gemacht. Das war dann so ein bisschen der Unterschied dazu. Cléopâtre Dalleux mit 7 Paraden, 35% Quote, sehr, sehr stark. Als sie reingekommen ist und von daher, das waren auf jeden Fall so ein bisschen die beiden Faktoren. Also insgesamt war es wirklich ein starkes Spiel von Frankreich auch. Beide Abwehrreihen haben sich gut wieder bewegt, waren sehr aufmerksam, schnell auf den Beinen. Also es war wieder ein fantastisches Spiel, aber ja, die Französinnen, wie gesagt, so ein bisschen abgezockter, ein bisschen cooler in diesen letzten Minuten vor allem. Und da konnten sie dann 5 Minuten vor Schluss auch auf 3 Tore wegziehen. Da war es dann auch klar, dass sie sich das wohl nicht mehr nehmen lassen werden.
Genau, da stimme ich dir zu, was auch sehr spannend zu beobachten gewesen war. Ich weiß nicht, wer das Spiel von euch, von meinen Zuhörern gehört hat, aber dass auch die Französinnen in der zweiten Halbzeit dann mit einer personenbezogenen Deckung sogar agiert haben. Also wirklich 1:1 Spielern rausgenommen haben von den Schweden, was man ja auch im Welthandball jetzt nicht so häufig sieht, würde ich jetzt sagen. Also klar, ab und an schon mal, aber das ist schon wirklich sehr, sehr selten der Fall. Und das war auch mal doch sehr spannend zu beobachten. Man hat auch ein bisschen gemerkt, die Schweden haben sich so ein bisschen schwer damit getan, das Ganze zu umgehen offensiv, aber war auch mal was anderes.
Jo, und vor allem in der Schlussphase haben sie dann vor allem Roberts rausgenommen, die Spielmacherin der Schwedin. Und da hat man auch gemerkt, wenn sie dann rausgenommen wird, fällt es den Schwedinnen sehr schwer, das Spiel dann aufzubauen, den Positionsangriff, Druck aufzubauen. Von daher war das ein richtig guter Schachzug von der französischen Mannschaft und vom Trainergespann. Von daher, ja, da hat die Abwehrreihe das Spiel dann auch mitentschieden und mitgewonnen. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Und wie gesagt, da haben halt dann die Lösung ein wenig gefehlt. Man muss ja auf schwedischer Seite auch sagen, dass Karin Stromberg, die ja bisher ein überragendes Turnier gespielt hat, 1 von 5, zwar 2 Assists, aber eben aus dem Feld nicht so gut war in diesem Spiel. Das ist natürlich dann auch bitter, wenn sie gerade in diesem Spiel, auch wenn es so knapp ist, dann nicht ihre Leistung abrufen kann. Das hat dann sicherlich auch ein bisschen geschmerzt in dem Spiel. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, hätte es auch so oder so ausgehen können. Es war knapp, aber wie gesagt, die Französinnen, die sind Ticken einfach cleverer.
Das würde ich auch so sagen. Auch vor allem auch ein bisschen besser im Abschluss, wenn ich mal angucke, die Wurfquote der Französin, der Schwedin von 9 Metern, 1 von 8, das ist dann natürlich zu wenig, um da auch wirklich, ja, das Spiel zu gewinnen. Also da muss da ein bisschen mehr Gefahr aus dem Rückraum kommen. Nur Jenny Carlson hat ihren einzigen Versuch verwandeln können, die anderen weiter, ohne Treffer aus der Position. Also das ist schon wirklich, auch ein entscheidender Faktor in so einem engen, in einer engen Partie, wo am Ende jetzt Frankreich im Finale steht, wie schon 2016. Und treffen dort, wie 2016, auf die russische Nationalmannschaft. Denn die haben gerade in dem Spiel gegen Norwegen ganz, ganz knapp gewonnen. 27-26 heißt es am Ende. Und so gut auch die Russinnen gespielt haben, Tim, ich würde sagen, Norwegen hat das Spiel eigentlich eher verloren, als dass die Russen das Spiel gewonnen haben.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so festhalten, wenn man sich anguckt, dass Kathrine Lunde mit 14 Paraden, 35% eigentlich die perfekte Basis auch gelegt hat aus der Abwehr heraus. Ist es schon sehr, sehr bitter. Nora Mörk, 10 Tore, auch überragendes Spiel von ihr. Aber ansonsten viele kleine Fehler, viele unnötige Fehler. Auch hier ähnlich wie bei den Schwedinnen in der Schlussphase, als man die Chance hat, vielleicht nochmal ranzukommen. Bei den Norwegerinnen war es gefühlt durchgehend durch das Spiel, dass sie so immer wieder Unkonzentriertheiten hatten, die man von ihnen auch nicht so kennt. Auch wenn sich 11 Ballverluste jetzt gar nicht mal so viel anhören, wenn man das auch mit anderen Spielen vergleicht. Und die Russen auch nur 9 hatten. Also der Unterschied war gar nicht so groß, aber ich glaube, die Momente, in denen diese Ballverluste dann geschehen sind, waren einfach deutlich schmerzhafter für die Norwegerinnen, auch vielleicht so ein bisschen für den mentalen Bereich, für den Kopf in der Situation. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich sehr, sehr bitter. Anna Sedolkina auf der anderen Seite im Tor der Russin auch mit 11 Paraden, 39%, also wirklich sehr, sehr starkes Torhüter-Duell. Und von daher, auch hier in der letzten Minute vor allem, als es so knapp war, haben es die Russin auch sehr clever gespielt. Ein bisschen Glück auch gehabt, dass die Schiedsrichterinnen dann nicht frühzeitiger schon das Zeitspiel angezeigt haben. Aber dann haben sie es wirklich auch ruhig, souverän dann runtergespielt, sind immer wieder in die Deckung gegangen und ja, konnten so quasi die Zeit runterlaufen lassen. Von daher auch hier, ja, Norwegen hat es so ein bisschen selbstverschuldet verloren, aber die Russinnen haben es wirklich auch gut gemacht. Also sie haben jetzt nicht schlecht gespielt und irgendwie komplett glücklich gewonnen. Dementsprechend, ja, auch hier wieder, es sind so 50-50-Dinger. Das ist dann, ja, einfach diese kleinen Situationen zwischen dem Spiel oder zwischendrin im Spiel, die das Ding dann entscheiden, und das war heute dann auf norwegischer Seite einfach ein Ticken zu viel.
Ja, definitiv ein Ticken zu viel, also das muss man schon zugeben. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, denn da hatten die Würfe mit dabei, also da, das geht einfach nicht. Also die Linksaußenspielerin von den Norwegerinnen, die gute Sanna Solberg, die immer wieder auf die kurze Ecke geworfen hat, aber irgendwann nach dem dritten Mal versteht auch die Torhüterin, dass sie eine kurze Ecke zumachen muss, da hat sie dann einen abgefangen, oder aber auch gerade über rechts außen. Also Stine Skogard, was dran, was die an Würfen drauf hatten, wo sie wirklich die Torhüterin, ich glaube, mindestens 2, wenn nicht sogar 3 oder 4 Mal abgeworfen hat, weil die genau wirklich auf Standbein geworfen hat, genau die Streuterin geht in die Grätsche, sie wirft genau auf die Hüfte. Also das sind einfach so Dinger, wo du einfach so denkst, so Leute, die müssen einfach rein. Und ich fand auch einfach von Rückraum links kam in der entscheidenden Situation von Norwegen einfach zu wenig. Weder Veronika Christiansen noch Henny Reistad haben es wirklich konstant geschafft, wirklich Druck auf die Abwehr zu machen, gute Pässe auch an den Mann zu bringen. Also waren einige mit dabei, wo ich mir echt wirklich Haare raufen gewesen sind. Und man muss auch bedenken, die Norwegerinnen waren 2 Mal mit 5 Toren zurück, sind beides mal wieder rangekommen und haben es trotzdem aber dann nicht geschafft, diesen, auch vielleicht diesen mental wichtigen, ja, Ausgleich zu erzielen, weil sie immer wieder durch eigene Fehler, durch eigene Dummheiten den Ball weggeworfen haben, schlechte Würfe hatten und dadurch, dass immer Russland vorne gewesen ist. Ich denke, wenn dieser Ausgleich gekommen wäre, dann hätte mit Sicherheit diese norwegische Mannschaft das Spiel gewinnen können. Und ja, das müssen sich die Norweger durchaus vorwerfen machen. Eine Wurfquote von 58% ist jetzt nicht sonderlich gut. Klar, die Russinnen sind auch nicht viel besser, wobei ich da wirklich sagen muss, also was Lunde da hinten rausholt, das war wirklich richtig, richtig gut. Aber die Norwegerin, also da haben sie sich wirklich selbst, ja, selbst besiegt. Das muss man einfach so knallhart dann sagen. Es tut mir natürlich leid für die Norwegerin, aber ja, die Chance waren auf jeden Fall da, ja, hier zu gewinnen. Und jetzt ja, ist es so, dass sie wahrscheinlich ähnlich wie in Rio nur Bronze gewinnen können. Treffen jetzt im Spiel um Platz 3 auf die Schwedinnen. Und ja, dann das Finale Russland gegen Frankreich. Beide Partien finden am Sonntag statt. Natürlich erst Bronze-Match um 4 Uhr morgens deutscher Zeit. Dann das Match um die Goldmedaille findet um 8 Uhr statt. Und das ist das Finale. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer am Ende dann die Oberhand behalten wird. Das Spiel vor 5 Jahren hat Russland mit 22-19 gewonnen. Also relativ wenig Tore, Tim. Denkst du, dass es ähnlich passieren wird wie dort, dass relativ wenig Tore fallen? Oder können wir wenigstens ein bisschen mehr sehen und vielleicht sogar eine Verlängerung?
Boah, also ich denke mal, eine Verlängerung ist immer drin. Also das hat man ja jetzt gesehen, dass auch die beiden Halbfinals nicht weit entfernt davon waren. Von daher, ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es passiert. Es werden, ich glaube, beide Spiele könnten sehr eng werden. Ich bin gespannt, wie die Norwegerin jetzt mit diesem, ja, Rückschlag zurechtkommen. Aber ansonsten bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich, also gerade zumindest in der im TV wurde gesagt, dass die beiden Spiele auch um 10 und 14 Uhr stattfinden. Komisch. Naja, wird man dann auf jeden Fall noch rausfinden.
Also
Ansonsten,
auf der offiziellen
ja
Seite
genau.
steht 11 Uhr und 15 Uhr halt lokale
Local Time,
Zeit.
ja, sehe ich auch gerade. Naja, mal schauen.
Hat vielleicht damit zu tun, dass die vielleicht dann noch bei der Abschlussfeier mit dabei sein sollen. Denn das dürfen wir
Ah,
nicht vergessen, dass am
ja, stimmt,
Sonntag ja
das
noch
kann
die
sein.
Abschlussfeier ist.
Ja. Ja, naja, dann ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass die IHF das richtig hier kommuniziert. Ja, zum Finale, es wird, boah, ey, Russland gegen Frankreich. Es ist natürlich faszinierend, dass es wieder die Neuauflage gibt. Wenn man sich das Turnier anguckt, ist Frankreich für mich ein Ticken vorne und favorisiert. Aber also die Russen darf man halt nicht abschreiben. Das hat man jetzt in diesem Turnier gesehen. Sie haben sich echt gesteigert von Spiel zu Spiel, haben in diesem Spiel, du hast es gesagt, auch immer wieder deutlicher vorne gelegen. Und es sah auch echt so aus, so eine Viertelstunde vor Schluss, dass es eigentlich dann relativ entspannte letzte 10 Minuten werden würden. Und dann haben sie ihrerseits eben die Fehler gemacht. Wenn sie diese Fehler dann abstellen und dann wirklich quasi ihre Dominanz wieder ausrollen können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das Spiel gewinnen. Aber ach, also ich glaube, es werden auf jeden Fall wieder zwei sehr enge Spiele und tu mich noch so ein bisschen schwer, da wirklich komplett zu sagen, das wird es auf jeden Fall. Also das zu tippen wird, glaube ich, noch mal schwerer als jetzt diese Halbfinals.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich will es den Französinnen wirklich gönnen, weil sie wirklich ein gutes Spiel gezeigt haben gegen die Schwedinnen und das war wirklich top. Aber man merkt, die Russinnen nach dieser hohen Niederlage gegen Schweden haben sich echt gefangen, wirklich reingefightet und klar, jetzt ein bisschen Glück gehabt gegen Norwegen, aber so das Glück muss man sich auch meistens auch verdienen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Finale. Wie gesagt, Sonntag, 8 Uhr nach aktuellem Stand natürlich weiter im Auge behalten, ob es dann auch wirklich so stattfinden wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen auch dann auf die Herren. Und auch bei den Herren ist das Finale 2021 genau dasselbe wie 2016. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und wir sind jetzt zurück und wollen uns jetzt mit den Herren beschäftigen. Die hatten ja schon ihre Halbfinale-Spiele am Donnerstag. Deswegen natürlich ein bisschen noch der Blick auf die Ergebnisse, aber natürlich auch dann der Blick voraus das Finale, das, ich hatte es gerade schon angedeutet, Dänemark gegen Frankreich heißen wird. Denn die Franzosen, lass uns mit dem Spiel anfangen, Tim, haben mit 27 zu 23 gegen Ägypten gewonnen. War durchaus ausgeglichen, aber in der zweiten Hälfte haben sich die Franzosen absetzen können und hatten das, was sonst Vincent Gerard nicht im Halbfinale geleistet hat, eine Torhüterleistung. 17 Paraden, Quote von 44%, also eigentlich die Grundlage gewesen für den Sieg, denn die französischen Angreifer hatten da hier und da schon ein paar Probleme.
Ja, er hat erstmal seinen Halbfinalfluch aus den letzten Jahren endlich mal besiegen können und endlich mal ja die Leistung, die er ja wirklich imstande ist, abzuliefern, auch wirklich jetzt hier gezeigt. Das war natürlich absolut wichtig und vor allem frühzeitig auch schon. Hatte nach 15 Minuten 2 von 3 7 Metern gehalten, eine Quote von 42% und nur deshalb stand es zu dem Zeitpunkt auch unentschieden, weil die Franzosen sind zwar mit viel Tempo und einigen Würfen auch aus der zweiten Welle ins Spiel gekommen. Die fanden aber zunächst einfach nicht den Weg ins Tor. Deswegen lag man ähnlich wie die deutsche Mannschaft früh mit 1 zu 4 hinten. Danach kamen sie immer besser ins Spiel, haben das Timing gefunden, konnten sich dann wieder ranarbeiten, sodass es 13 zu 13 zur Pause stand. Und nach der Pause blieb es auch erstmal so knapp. Die Franzosen konnten sich hier und da so auf 2 Tore immer mal wieder absetzen. Die Ägypter kamen aber auch immer wieder zurück. Und ja, in der Schlussphase waren die Franzosen dann auch wirklich sehr, sehr abgezockt und haben das wirklich gut gespielt. Natürlich interessant sind die Quoten von Remeli und Mem, die ja so ein bisschen ja, im Rückraum in diesem Turnier wirklich überragend gespielt haben, zusammen mit Remeli 4 Tore bei 9 Versuchen, 44%, Mem 5 von 10 für 50%. Das ist natürlich nicht das Beste, was sie abliefern können, bei weitem nicht. Aber umso ja, erschreckender eigentlich, dass sie dann trotzdem hier mit 4 Toren gewinnen können. Klar, Girard mit seinen 17 Paraden am Ende der entscheidende Mann, weil auch auf der anderen Seite die Torhüterleistung nicht so da war. Insgesamt 8 Paraden, 23%. Sehr bitter für die Ägypter, weil Hendavi und El-Taya auch, ich glaube, das beste Torhüter-Duo bis dahin waren im Turnier oder auf jeden Fall eines der besten. Dass sie dann in dem Spiel die Leistung nicht abliefern können, ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber spricht natürlich auch für die unfassbare Qualität im Positionsangriff der Franzosen, die das einfach wirklich auch, die Abwehr der Ägypter gut bespielt haben. Und von daher, ansonsten, ja, war die Wurfquote bei Ägypten mit 52% natürlich auch deutlich zu schwach, um den Franzosen da gefährlich werden zu können, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ja, das waren auf jeden Fall so die entscheidenden Faktoren. Und am Ende muss man sagen, die Franzosen haben sich das verdient. Sie sehen wirklich weiterhin sehr, sehr gut aus. Konnten zum Beispiel jetzt auch in Cantama hier komplett schonen. Der hat nicht eine Sekunde gespielt. Mal gucken, ob der dann im Finale dann anfängt. Und der wird auf jeden Fall heiß sein.
Ja, da bin ich mir auch ganz sicher, dass der richtig, richtig heiß sein wird. Also das ist wirklich beeindruckend gewesen, was die Franzosen da wieder gemacht haben in der zweiten Halbzeit von Vincent Gérard. Also wirklich richtig, richtig starkes Spiel gehabt. Also da hat er, glaube ich, mal allen noch bewiesen, Leute, ihr könnt sagen, fange ich ein Torhüter-Problem, aber wenn es darauf ankommt, bin ich dann doch da. Also das ist schon, war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen vor der Leistung. Lass uns dann aufs zweite Spiel zu sprechen kommen, dem Dänemark gegen Spanien. Selbe Ergebnis, Dänemark gewinnt mit 27-23. Kurioser Zufall, würde ich sagen. Da war es aber andersrum. Da war Dänemark zur Halbzeit mit 14-10 vorne und dann gab es dann das ausgeglichene Torverhältnis in der zweiten Halbzeit mit 13-13. Ja, waren denn die Dänen auch die bessere Mannschaft und haben das Ding ja klar gewinnen können und auch verdient gewinnen können?
Alles an allem finde ich schon. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich das komplette Spiel kontrollieren und kontrolliert haben. Aber sie konnten sich dann nicht so wirklich entscheidend absetzen. Also sie hatten dann zwar diese 4-Tore-Führung zur Pause und lagen dann auch immer wieder mit 2 Toren vorne in der zweiten Halbzeit. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es kann natürlich sein, dass die Dänen, weil es so über das Turnier hin und wieder in solchen Spielen gegen Top-Nationen zu beobachten war, finde ich, dass sie quasi nur das Nötigste machen und dann halt trotzdem ihre Spiele gewinnen. Oder es dann doch vielleicht gegen Frankreich zum Beispiel sowas dann nicht mehr reichen würde. Sie hatten dann natürlich Landin hinten im Tor, der überragend gehalten hat, auch Perez de Vargas. Also das war eine unfassbare Torhüter-Show. Das war sehr, sehr schön anzusehen. Am Ende Perez de Vargas 12 Paraden, 33%. Niklas Landin 12 Paraden, 38%. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Mikkel Hansen 12 Tore bei 16 Versuchen. Überragende Leistung von ihm. Gitzel 5 von 5, 4 Assists dazu. Er hatte eine Szene dabei, wo er eigentlich festgemacht war, beziehungsweise er stand vor seinem Gegenspieler, hatte eigentlich keine Lücke zwischen dem Halbverteidiger und dem Außenverteidiger, dreht sich einmal um die eigene Achse, ist durch und also diese Aktion, also das zeigt, was für ein überragender junger Spieler das ist und das macht sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn die Dänen das Turnier gewinnen, ist er für mich auch der MVP des Turniers. Also das ist wirklich unfassbar. Und ja, für die Spanier ist es natürlich diese Geschichte mit nochmal alle zusammentrommeln und noch einmal in Richtung Gold gehen. Diesmal hat es nicht funktioniert. Alex Dushibaye 5 von 10, 50%. Generell die Wurfquote mit 50%. Das war einfach zu schwach, vor allem in der Schlussphase. Und dementsprechend, ja, denke ich schon, dass die Spanier dann auch ein bisschen zu spät dann wirklich komplett wieder so ein bisschen diese Aggressivität in der Abwehr hatten, dieses Feuer hatten. Da war es dann eigentlich schon zu spät und ja, Mensah mit einer absoluten Fackel zum 25-22 bei 2 Minuten auf der Uhr, das war dann die Entscheidung. Das war wieder Mensah Genie und nicht Mensah Wahnsinn, also das war auch ein sehr, sehr schönes Tor.
Ja, im Fallen oben in den Winkel rein, das war schon einer der Leckerbissen. Also schon einer der schönsten Tore auf jeden Fall in diesem Turnier gewesen. Das war richtig, richtig gut. Wenn man wirklich auch noch was bei den Dänen beanstanden will, dann sind es die Kreisläufer. Also sowohl Magnus Saustrup als auch Henrik Toft Hansen haben unglaublich viele Bälle liegen gelassen. Nur 2 von 8 von 6 Metern. Also da müssen sie sich definitiv steigern, weil das ist einfach eine Quote, die ist einfach unterirdisch. Also sie sind immer wieder gut freigespielt worden, hatten wirklich teilweise auch kein Gegenspiel um sich herum, wo du wirklich auch dann unbedingt werfen kannst. Und die werfen die Dinger da weg. Also deswegen haben die beiden Kreisläufer dann auch rausgenommen, als dann die Spanier das mit der offenen Deckung versucht haben, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wenn Toft Hansen halt wirft, dann hilft uns das nichts, weil der den Ball übers Tor wirft und somit das Spiel nur noch knapper macht. Und ja, also die Dänen wirklich sehr souverän. Mikkel Hansen 12 von 16, überragendes Spiel wieder gemacht. Also er ist wirklich wieder absolut on fire. Auch die Torhüter, Niklas Landin mit 12 Paraden, eine Quote von 8%. Auch Perez de Vargas 12 Paraden, da eine Quote von 33%, da er 4 Bälle mehr aufs Tor bekommen hatte, ist etwas schwächere Quote. Also es war wirklich ein schönes Spiel anzugucken. Die Spanier in diesem Fall jetzt nicht verloren. Das ist etwas, was schon auffällig ist, dass die Spanier es bisher noch nicht geschafft haben, in der olympischen Geschichte einmal ins Finale zu kommen, obwohl sie immer wieder gute Nationalmannschaften gestellt haben. Also das ist etwas, was den Spanischen Handball noch so ein bisschen nachhängt. Und ja, ich denke, das wird jetzt natürlich mit der alten Generationen jetzt ja nicht mehr passieren, da ja auch einige jetzt die Karriere beenden werden. Fand auch etwas kurios in dem Spiel, als sie dann Auszeit genommen hatten, irgendwie 5 oder 6 Minuten vor Schluss, und dann rein, Jorge Maqueda reinkam und sich direkt den Wurf nimmt ohne Not und einfach das Ding in die Wolken schießt, wirklich. Also das war schon auch da ein bisschen kurios. Da haben sich die Schmeichel schon selbst ein bisschen schwer gemacht in den Situationen. Und ja, aus dänischer Sicht, also das wird jetzt mit Sicherheit ein tolles Finale, Tim. Und auch hier die Frage, wer gewinnt? Also Dänemark hat vor 5 Jahren mit 28 zu 26 gewonnen, das weiß ich noch. Ich saß damals im Olympiastadion. Machen sie es wieder oder kann Nikola Karabatic und Luka Abalor auf seinen alten Tagen nochmal einen Olympiatitel damit den dritten in ihrer Karriere absahen?
Ich glaube eher an Dänemark, weil ich mehr Vertrauen darin habe, dass Landin und oder Möller wieder ähnlich an die 35 bis 40% kommen, und ich traue es Girard und Gentil nicht zu, vor allem. Ja, vor allem bei Gerard jetzt diese Leistung nochmal zu wiederholen in diesem Spiel, das muss er mir beweisen. Wenn er es macht, kann es auf jeden Fall auch anders ausgehen, aber ich glaube deswegen eher an die Dänen. Ich glaube auch nicht, dass die Kreisläufer nochmal so ein schlechtes Spiel haben werden auf Seiten der Dänen. Also vor allem eine Szene von Toft Hansen hat mich komplett aufgeregt. Also er war wirklich komplett frei am Kreis. Es ist so angefühlt, 3 Meter nach links und rechts, kein Spanier um ihn herum. Und er wirft Perez de Vargas frei vom Kreis auf den Kopf. Und wirklich, also da habe ich mich auch gefragt, wie kann sowas einem Profi passieren? Deswegen glaube ich, wie gesagt, dass die beiden auch ja, sehr heiß darauf sind, das nochmal wieder gut zu machen und eine schöne oder eine gute Leistung zu bringen. Deswegen glaube ich, machen es die Dänen. Ich glaube trotzdem, dass es knapp wird, weil, wie gesagt, sie haben in diesen Spielen gegen die Top-Mannschaften zumindest so über 50, 55 Minuten, finde ich, noch nicht so gezeigt, dass sie dann schnell oder dass sie sich dann entscheidend auch absetzen. Aber ich glaube, sie machen es dann am Ende. Dafür sind sie einfach ja, individuell auch zu stark besetzt. Klar, die Franzosen haben auch einen überragenden Kader, ohne Frage, aber irgendwie, ja, glaube ich da an die Dänen. Und es ist übrigens auch das erste Mal, dass in 2 Olympia-Finals hintereinander die gleichen Teams aufeinandertreffen bei den Männern. Auch das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, also deswegen, ich glaube, da die Dänen machen es nochmal.
Ja, ich glaub's auch irgendwie. Also mich hat auch Dänemark ein bisschen mehr überzeugt, weil ich auch immer irgendwie das Gefühl habe, dass die Dänen am ehesten noch zulegen können. Klar, die haben immer so Phasen, wo man denkt, okay, jetzt können sie noch ein bisschen mehr Gas geben, aber da habe ich irgendwie nie so Bedenken. Und bei den Franzosen ist halt immer so, da hängt es halt, und da muss man halt auch ehrlich sein, jetzt auch schon krass von der Torhüterleistung ab, während ich bei Niklas Landin weiß, okay, normalerweise hat der eigentlich immer einen guten Tag. Also es gibt, glaube ich, kaum schlechte Tage von Niklas Landin. Der ist immer auf einem hohen Level, und das hast du halt im französischen Tor halt nicht immer so, auch wenn jetzt mal Gerard einen richtig, richtig guten Tag hat, das möchte ich ihm gleich absprechen, aber da ist halt die Konstanz das Thema, und das ist sowieso allgemein das Thema der französischen Nationalmannschaft. Deswegen, ja, Dänemark verteidigt den Titel, Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob es dann auch so passieren wird. Wahrscheinlich wird es am Ende genau anders werden, aber auch da ist mit Sicherheit ein Spiel in der Verlängerung auf jeden Fall möglich. Und dann schauen wir mal, wer dann 2021 in Tokio die goldene Medaille in der Hand halten darf, umgehängt bekommt. Das müssen ja mittlerweile alle selber machen aufgrund von Corona. Dann in 3 Jahren, dann ist es dann ein bisschen anders mit Sicherheit. Und dann gibt es uns dann spätestens Montag wieder, mal gucken, vielleicht auch noch Sonntag, hängt so ein bisschen von den unseren Terminen ab. Und dann sprechen wir natürlich dann über die Ergebnisse. Bis dahin uns gerne auf Twitter folgen. Unter dem Handle ZeppMars56 findet ihr mich. Bei Tim ist es Tim-Detmar23. Und auch gerne natürlich Rezension lassen bei iTunes, euch Freuden empfehlen, Kritik schreiben, alles mögliche. Wir sind da offen für jegliche Form von Feedback eurerseits. Freuen uns auf jeden Fall auf die 2 oder die 4 letzten Spiele, die noch anstehen. Wie gesagt, Samstag 10 Uhr ist das Spiel um Bronze. Samstag 14 Uhr das Finale zwischen Dänemark und Frankreich. Bei den Damen ist entsprechend 11 und 8 Uhr. Also von daher im Auge behalten, Handball schauen und dann uns hören, wenn wir dann über das Olympiaturnier sprechen, dann noch ein allgemeines Fazit ziehen und dann hören wir uns dann wieder die Tage hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.